liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Serien- und Filmpodcast von Rolling Stone, zu hören auf iTunes, Apple, Deezer, YouTube und auf unseren Artikelseiten. In der heutigen Episode greifen Arne Wielander und ich die wahrscheinlich bisher beliebteste Serie unseres Podcasts wieder auf, nämlich die 80er Jahre. An dieser Stelle auch einen Gruß an unseren Hörer Erik, dem ich auf Twitter kurz die Konversation gehabt hatte. Eigentlich, ich hatte dir geschrieben, ich würde versuchen, mit dem Jahr 1983 weiterzumachen. Und sind wir bei einem anderen Jahr hängen geblieben. Oder fangen wir mit einem anderen Jahr an, nämlich 1980. Wir gehen es chronologisch durch. Das ursprünglich dachte ich irgendwie, okay, das hat Arne Wielander nur durchgesetzt, damit wir das chronologisch durchziehen und in Ordnung haben. Ich glaube aber, Arne Wielander hat sich deshalb für das Jahr 1980 entschieden, weil das Jahr 1980 in Wirklichkeit noch ein 70er-Jahrgang ist. Wie man gleich merken wird, es sind viele Filme dabei, die fast noch besser in die 70er passen. Und auch wenn Arne Wielander die 80er-Jahre gern hat, hat er doch wahrscheinlich die 70er noch ein kleines bisschen mehr gern. Wir fangen jetzt mal an mit einem Film, der so zwischen den Jahrzehnten steht, den ihr natürlich alle kennt. Und auch mit folgender Musik. Ja, das war der Imperial March von John Williams aus dem Film Das Imperium schlägt zurück. Kleiner Fun Fact, alle wissen ja, das ist die Erkennungsmelodie des Sith-Lords Darth Vader, weltberühmt geworden von John Williams. Tatsächlich gibt es im ersten Film, Krieg der Sterne, oder den man halt später in New Hope umbenannt hat, hat er auch schon sein eigenes imperiales Motiv, das aber nur immer so im Hintergrund so ein bisschen mahnend immer an am Anklingen waren wahrscheinlich dann auch George Lucas und Williams dann auch nicht wirklich mehr überzeugt, dass sie gesagt haben, wow, jetzt diese massive Melodie. Das Schwierige an dem Film ist, jeder kennt ihn ja und irgendwie liebt ihn ja auch jeder. Ich wüsste gar nicht, was wir euch jetzt noch großartig über diesen Film erzählen können. Ich glaube, wir hangen uns einfach mal nur so in unseren Empfindungen über den zweiten Krieg der Sterne Teil mal so ein bisschen entlang. Ich glaube, was mich immer noch am meisten beeindruckt an diesem Film, der auch in meiner Star Wars Liste der 10 Krieg der Sterne Filme auf dem ersten Platz steht, der 11 Krieg der Sterne-Filme sind es ja inzwischen, auf dem ersten Platz steht. Ich glaube, was ich am besten fand, ist tatsächlich die Tatsache, dass er zum einen keine wirkliche Weltraumschlacht am Ende hat, was ja sehr viele Krieg der Sterne-Filme immer als Finale aufbieten, als auch die Tatsache, dass das, was man als Money-Shot bezeichnen würde, der größte Effekteinwurf im ersten Drittel schon verbrannt wird, nämlich der Aufmarsch der Ad-Ads, der Kampfroboter, und danach vielmehr dann die Vater-Sohn-Geschichte, also Liebesgeschichte, in den Mittelpunkt rückt. Das ist sozusagen eine Umkehr der Dramaturgie oder des Dreiakters, wie man ihn eigentlich kennt.
Ja, der Film gilt ja allgemein als der gelungenste der Filme, nicht nur der ersten Trilogie, sondern seitdem ja vieler weiterer Filme, und wird wahrscheinlich nicht mehr zu übertreffen sein, weil er natürlich in der Erinnerung mit der Nostalgie noch immer weiter wächst. Man ist so gerührt von Harrison Ford, Carrie Fisher, auch von den, wie heißen die kleinen Männchen, Ewoks?
Nein, die Ewoks, die kommen ja erst in dem dritten Teil. Ja.
In der Rückkehr der Jedi davor. Die Sandmännchen.
Die Sandmännchen? Nein, du meinst die im ersten Teil vorkommen, die Jawas.
Also, die im Wald herumhüpfen.
Das sind die Ewoks, die kommen erst im dritten Teil. Das ist das Besondere an dem Imperium schlägt zurück, dass er eigentlich auf diese Niedlichkeit oder diese niedlichen Tiere, wenn man vom kleinen Yoda mal absieht, eigentlich verzichtet.
Also es gibt in Empire Strikes Back keine niedlichen Kapuzenmännchen und keine kleinen Waldbewohner, sondern die kommen in
Return of the
Jedi.
Ja. Also ist ein Film, der auf den, also, aber.
Dann sprechen wir bei 1983 über Return of the Jedi.
Ja. Ich bin ja großer Fan von Return of the Jedi. Also, es wird ja schon fast inflationärer Vorwurf gegenüber Return of the Jedi, sei ja, dass es ein Kinderfilm sei, der Kinderpublikum mit dem Plüschtieren, der Ewoks abholen wollte und so weiter. Jeder, der sich mokieren will, regt sich darüber auf. Ich kann es inzwischen nicht mehr hören. Ich glaube eher, dass George Lucas, man kann ihm da keinen Kalkül unterstellen, dass er unbedingt Marktmechanismen abgreifen wollte. Ich glaube, wenn er es hätte umsetzen können für seinen ersten Krieg der Sterne-Film, den ich übrigens viel zu klar, er ist für mich der drittbeste Film, der erste Greta Stenner-Film. Aber ich habe zwar schon immer ein Problem gehabt mit dem Grauton des Films. Er spielt fast überwiegend im Dunkeln, die Hälfte des Films innerhalb des Todessterns. Wir müssen über den Vergleich der Greta Stenner-Filme sicherlich nochmal zu sprechen kommen, wenn wir auf 83 die Rückkehr der Jedi-Ritter kommen. Das nur als kleiner Exkurs. Ich habe dieses Bashing des Ewok-Films nie wirklich verstanden. Ich hatte mal mit Phil Tippett gesprochen, das ist der Stop-Motion oder Go-Motion Effektkünstler vom Imperium schlägt zurück. Stop-Motion kennt man ja, das hat der Ray Harryhausen perfektioniert. Das ist die Montage einzelner Bewegungen einer Figur, die man praktisch skulpturiert hat und dann aneinander schneidet. Man kennt aus den Sindbads Siebte Reise oder Clash of the Titans. Und Phil Tippett, der hat zum Beispiel beim ersten Krieg der Sterne-Film dieses Hologramm-Schachspiel entworfen und dann beim zweiten die Bewegungen der Ed-Eds im Schnee gemacht. Ich finde, das ist immer noch eine der beeindruckendsten Szenen des Trickkinos überhaupt.
Man muss sagen, dass Irvin Kershner den Film inszeniert hat, der dann, glaube ich, keinen späteren Star-Wars-Film mehr gedreht
hat.
Oder?
Er hatte dann noch Robocop gemacht. Ne? Nee, den Robocop 2 hat er noch gemacht, aber er war aus dem Effektkino relativ schnell wieder weg.
Ja, seltsam, denn zu der Zeit war er sehr erfolgreich und renommiert und das Imperium hat ja auch alle Erwartungen mindestens erfüllt, wenn nicht übertroffen, nach dem ersten Star-Wars-Film. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, als die 70er Jahre dann zu Ende waren, so gern ins Kino gehen wollte, aber als ein 10-Jähriger, 9-10-Jähriger durfte ich natürlich nicht allein ins Kino gehen, nicht mit Freunden, und so habe ich das Imperium, deshalb wahrscheinlich mein Irrtum mit Jedi. Jedi war dann der erste Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe, und das Imperium dann erst später, als er immer wieder im Fernsehen gezeigt wurde. Dann die spätere Umbetitelung in A New Hope ist natürlich ungünstig, weil man den Film natürlich als Empire Strikes Back kennt.
Ja, weshalb? A New Hope war ja ist die Umtitelung des ersten Star Wars Films. Der hieß einfach nur Star Wars.
Und da ist jetzt A New Hope.
Ja, und
Imperium heißt noch immer Imperium.
Ja, du musst dir mal vorstellen, wie brachial durchschlagend das gewesen sein muss. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wenn man heute ja 11 Filme, Star Wars Filme zur Verfügung hat, aber man muss sich das mal vorstellen, wie das 1980 gewesen sein muss, in der Zeit von dem Internet, und man ist an die Zeitungen nicht rangekommen, die Nachrichtensender, ARD, ZDF haben wahrscheinlich nicht so richtig deutlich darüber berichtet. Man hat dann erstmals das offizielle Filmplakat gesehen, das war einfach nur Darth Vaders Helm, und dann der Titel, das Imperium schlägt zurück. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass es irgendeinen Filmtitel in der Geschichte des Popcorn-Kinos überhaupt gegeben haben könnte, der neugieriger gemacht hat als dieser Filmtitel. Das muss man sich heute nochmal vorstellen. Also heute gibt es Revenge of the Sith und Rise of Skywalker und so weiter, aber das Imperium schlägt zurück, Empire Strikes Back. Es muss für totale Furore gesorgt haben. Mich hat dann eher gewundert, dass der Film selber nicht so erfolgreich war wie der erste Star Wars-Film, obwohl sich damals eigentlich schon alle darüber einig gewesen sind, dass er ihn übertrifft. Sowohl was die Handlung angeht, als auch die Liebesgeschichte, als auch Vater-Sohn-Konflikt und so weiter.
Aber wie groß war denn der Unterschied bei den Einspielergebnissen?
Dürfen aber schon so um die 100 Millionen gewesen sein. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich der normale Effekt, weil ein Brückenfilm, also das Problem hat ja irgendwie The Two Towers bei Herr der Ringe auch, aber ein Brückenfilm generiert immer ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, weil man sich dann ja noch entscheiden muss, ob man überhaupt das eingehen will, einen zweiten Film zu gucken, um auf einen dritten zu warten. Also Harrison Ford selber, weiß ja auch jeder, muss ich keinem erzählen, hat sich ja dann, als er sich in Carbonin hat einfrieren lassen in dem Film, damit ja auch klargestellt, dass er noch gar nichts erschrieben haben will für die Rückkehr der Jedi-Ritter, dass er noch gar nicht wollte oder wusste, ob er überhaupt für den dritten Film Kamera treten würde.
Und das wusste ja das Publikum nicht, also die Zuschauer wussten nicht von einem dritten Film und sie konnten den zweiten nicht als Brücke empfinden, weil sie keine Vorstellung hatten, dass es später noch weitere Filme geben würde. Ne? Also da bestand wahrscheinlich eine gewisse Hoffnung, aber es war ja noch nicht so, die Fortsetzungen waren noch nicht so sehr verbreitet. Ne? Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass man damals gesagt hat, naja, das geht ja in 2-3 Jahren weiter, sondern das war eben der zweite Star Wars Film und man war sehr, sehr gespannt darauf. Ne? Es war ein Faszinosum. Ja. Erst in der Rückschau sieht man, die gesamte Konzeption. Man hat ja auch mit der zweiten Trilogie lange nicht gerechnet. Und die war doch von Lucas wahrscheinlich auch gar nicht geplant.
Naja, George Lucas hat ja immer behauptet, zu sagen, hätte sie immer schon im Kopf gehabt, aber wollte so lange warten, bis die Effektwelt mit seinen Visionen mithalten könnte. Ist natürlich nicht leicht prahlerisch, sowas zu behaupten, aber gut, er lebt ja in seiner eigenen Welt. Ich beneide jeden, der Krieg der Sterne noch nicht gesehen hat und dann von dem Twist am Ende des Films überrascht wird bei Empire, als sich halt aufklärt, dass Darth Vader der Vater Lukes ist. Also selbst mein Sohn, der die Filme noch nicht sehen darf mit 6, der weiß jetzt schon, wer Anakin ist. Der weiß, in welcher Konstellation Anakin zu Darth Vader steht und in welcher Konstellation Darth Vader zu Luke Skywalker steht. Also man kann den heutigen Kindern eigentlich nichts mehr erzählen. Die wissen, wer Kylo Ren ist, von wem er abstammt und so weiter. Das tut mir fast ein bisschen leid. Also es gibt ja diese berühmte, nicht berühmte, aber halt diese bekannte Simpsons-Episode, in der Homer Simpsons, also in der es eine Rückblende gibt und in der Homer an so einer wartenden Kinoschlange vorbeiläuft 1980 und dann halt laut aufplaudert gegenüber Marge, dass Darth Vader halt der Vater von Skywalker ist und dafür halt so viel Häme und Hass abholt. Das sind so Sachen, die kannst du bei Krieg der Sterne eigentlich nicht mehr geben. Leider. Und die kannst du überhaupt generell im Popcorn oder Effekte-Kino nicht mehr geben, dass es solche Überraschungen gibt wie damals.
Ja, also man kann, heute kann es niemand mehr voraussetzungslos schauen, wobei dein Sohn möglicherweise auch vorgeprägt ist, ne? Wurde von dir schon entsprechend indoktriniert.
Ich wollte es eigentlich nicht machen, er wusste vieles auch schon so durch den Schüler.
Also es wurde in der Schule darüber gesprochen, oder man hat die kleinen Actionfiguren oder Comics. Es gibt ja auch ein regelmäßig erscheinendes Comicheft, glaube ich, dass die Geschichten fortspinnt. Naja, also diese Unschuld gibt es nicht mehr, oder die Naivität und dieses mysteriöse Großereignis im Kino. Vielleicht noch die Aufregung, wenn man heute in so einen riesigen Palast geht, wenn man 11 oder 12 Jahre alt ist, dann wird ja auch immer um Mitternacht dann schon gefeiert, wenn ein neuer Star Wars Film kommt. Mhm. Aber so damals war es nichts anderes als sensationell.
Ja, machen wir weiter, oder?
Ja, wir sprechen jetzt über Theo gegen den Rest der Welt, ein Film, der das ganze Jahr 1980 zu sehen war, der dann im Programmkino weiterlief, noch mindestens bis ins Jahr 81 und 82, brauchte eine Weile, aber wurde dann zum sogenannten Kultfilm, noch bevor man von Kultfilm sprach. Also zu der Zeit, als Blues Brothers Monate und Jahre lang im Kino liefen, war immer auch Theo gegen den Rest der Welt mit Marius Müller-Westernhagen bis zum nächsten Film, nämlich der Schneemann. Ja, bis 1984 hat man Theo gesehen.
War das ein Film, den er direkt danach gemacht hat? Also das war
nein, Theo ich glaube nicht unmittelbar danach, aber der Schneemann war der nächste große Film nach dem Roman von Jörg Fauser. Und in der Zeit Westernhagen war damals schon sehr bekannt, auch als Sänger, als Schauspieler noch nicht so sehr. Und die Rolle des Theo wurde geradezu sprichwörtlich. Also die Jeans, die er trägt, die Art seiner Schnodderigkeit, Jeansjacke, das alles wurde kopiert von den Jungs, die auf der Straße herumliefen und die mir begegnet sind, die etwas älter waren, 16, 17, 18 Jahre. Westernhagen war damals, glaube ich, schon Ende 20. Nun, das ist ein Roadmovie, eine Komödie, die davon handelt, dass Theo sein Lastwagen gestohlen wird an der Raststätte. Und er muss also hinterherfahren, und zwar mit einer aparten Schweizerin, deren Wagen er an sich reißt. Und sie hat keine Wahl und muss in die umgekehrte Richtung auf der Autobahn fahren, und zwar gen Süden, zunächst nach Bayern, und dann merken sie, dass der gestohlene Lastwagen auf dem Weg nach Italien ist.
Sehnsuchtsland Italien.
Ja.
Klassisches Sehnsuchtsland 1980, ne?
Ja. Gen Italien. Mhm. Und Dann Don Theo hat einen Kumpel, einen Partner, der ihn auf der Reise begleitet. Und sie krachen also in eine Hochzeit, oder sie treffen, glaube ich, die Eltern der ihre Eltern unterwegs. Und es gibt eine große Feier. Und Theo fällt natürlich überall auf. Ist auch reichlich tollpatschig und es gibt natürlich auch die unvermeidliche Romanze. Und dazwischen gibt es Action-Szenen sozusagen mit dem Lastwagen, und er versucht den Lastwagen, der immer wieder mal in den Blick gerät, und er versucht den Lastwagen an sich zu bringen. Aber
ist wahrscheinlich mehr so ein MacGuffin, ne? Man kann wahrscheinlich gar nicht sagen, ja, dass dieser Lastwagen da die entscheidende Rolle spielt, ne?
Ja, das weiß man lange Zeit nicht, was da die Bedeutung ist. Also er ist nicht mit Gold beladen, ne? Sondern es geht um den Lastwagen selbst, der für ein Mafia-Schmuggel wahrscheinlich nach Italien.
Solche Filme konnte gebraucht. Man nur damals drehen, oder? Ich meine, wenn man sich auch mal die Rollennamen mal überlegt, also wie die alle ausgezeichnet waren, da gab es Rollenname Fernfahrer Helmut, Fernfahrer Sigi, ja. Vater Camperfamilie, Mutter Camperfamilie, Tochter Camperfamilie, ja. Kredithai, Doppel-Dieter. Das sind so BRD 1980 ja. Namen zu einem ja. Thema. Auch das Thema könnte man heute nicht mehr bringen in der Eurozone oder sonst was. Das kannst du nur mit so exotischen Konstellationen machen, die damals wirklich noch den Ausbruch in eine fremde ja. Welt bedeutet.
Ja, es gab Grenzkontrollen, es gab den Zoll und es war alles auch klar voneinander getrennt. Man fuhr nach Österreich, man fuhr in die Schweiz, man durchquerte, dann kam man nach Italien über den Brenner und so weiter. Also es ist alles drin. Diese Namen, die sind Doppeldieter und Fernfahrer 1, Fernfahrer 2, die stehen da im Pissoir. Und Theo kommt rein und macht dann einen Spruch und legt sich auch gleich mit denen an. Also der prügelt sich die ganze Zeit, oder der kann nichts auf sich sitzen lassen. Er ist eher pusselig und bekommt gleich eins auf die Nase am Anfang. Und die anderen, die Camper, die stehen, sind an der Tankstelle. Also ist auch der Mythos der Raststätte natürlich, und der Mythos der Fernfahrt und es ist also alles enthalten, was man mit Autobahnen, Raststätten und Lastwagen verbindet.
Es waren ja auch keine Familiencenter damals. Du hast ja auch noch keine Toilettengutscheine bekommen, wo du für 50 Cent beim Bäcker noch was holen kannst. Das war das Rad, ich erinnere ja. mich ja auch noch dran an meine Kindheit. Ich weiß noch, Raststätten, das war wirklich nur rein, raus, nur wenn man musste aufs Klo tanken und abhauen. Also das hat ja irgendwie von dem Beginn der 80er überhaupt keinen Spaß gemacht, in diesen Oasen des Elends auch nur anhalten zu müssen. Also da war eine Tanke ja, fast noch besser ja. als eine Raststelle.
Aber doch war es erstens die Verheißung, man konnte
heiße Hexe,
es gab Pommes, es gab Currywurst, es gab Schnipo, und an der Tankstelle konnte man auch ein paar Kleinigkeiten kaufen und meistens Dosen Bier, ne? Mhm. Und die Fernfahrerzeitschrift. Also das ist ein Film, ich habe ihn, mir ist eigentlich alles vollkommen präsent, zuletzt habe ich ihn, glaube ich, vor 4, 5 Jahren gesehen und dann zum ersten Mal sozusagen mit erwachsenem Blick und nicht dem Blick des Pubertierenden. Ist natürlich viel schöner, den Film mit dem Blick des Pubertierenden zu sehen. Nun sprechen wir über einen Film.
Ja, ich suche mir einen aus, und zwar den spielen wir mit einem kleinen Musikstück ein. Ja, das war das Titelmotiv von Riz Ottolani, einem italienischen Komponisten, der die Musik gemacht hat zu Cannibal Holocaust. Es fällt mir sehr schwer, über diesen Film zu sprechen. Zunächst einmal ein kurzer Gruß an unseren Musikexpress-Kollegen Stefan Rehm, der diesen Film sehr liebt und sich als DJ so nennt, wie der Film in Deutsch gerne ins Kino gekommen wäre. Ich glaube gar nicht, dass der bei uns ins Kino gekommen ist, sondern gleich straight to VHS, wenn überhaupt. Nackt und zerfleischt heißt der Film Cannibal Holocaust auf Deutsch.
Und den, Stefan Rehm nennt sich Nackt
als und Zerfleischt. DJ Nackt und Zerfleischt. Ich habe mich über den Namen Nackt und Zerfleischt schon mal gewundert, weil das so ein bisschen wie so eine Folgewirkung klingt. Erstens mal nackt und dann zerfleischt. Aber ich denke, jemand, der zerfleischt ist, ist ja immer nackt, weil die Kleidung ja durch den Zerfleischungsprozess sowieso abfällt. Aber das nur nebenbei. Das ist ein italienischer Film, der leider recht gut gemacht ist. Ich sage deshalb leider, weil es so schmerzhaft ist, ihn anzusehen und ich mir gewünscht hätte, ich hätte ihn nicht gesehen. Wir haben in einer letzten Folge über den American Werewolf gesprochen und wie sich manche Bilder auf die Netzhaut brennen, die man dann nicht mehr los wird. American Werewolf ist natürlich ein sehr guter Film. Cannibal Holocaust, so wie er gemacht ist, ist halt leider auch ein guter Film. Er ist einer der Vorläufer der Found-Footage-Filme und einem Pseudo-Snuff-Film, weil unter anderem vor Gericht geklärt werden musste durch den Regisseur Ruggero Deodato, der glaube ich heute noch lebt, aber weg vom Fenster ist, ob er tatsächlich Leute getötet haben konnte. Wofür er verurteilt wurde, das auch völlig zu Recht, und das ist auch das Grausame an dem Film, ist die Tatsache, dass er echte Tiere dort drin getötet hat. Er hat Riesenschildkröten, er hat bei Riesenschildkröten den Panzer abreißen lassen. Er hat so kleine, ich weiß nicht, wie die Tierart heißt, aber halt irgendwie so Eichhörnchen.
Wärze.
Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Busses, die halt im Dschungel sind, dann vor laufender Kamera erstechen lassen. Also sehr schmerzhaft anzusehende, brutale und grausame Szenen, für die er auch völlig zu Recht vor Gericht stand. Dieser Film erschien im Jahr 1980 und war natürlich auch, oder wäre vielleicht ohne die Zombie-Welle, die Italien ja auch völlig erfasst hat, wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Nun wurde er als Kannibalen-Genre ein komplett eigenes Genre an sich. Es gab danach noch Cannibal Ferox und andere Filme. Ich bin ja auf der einen Seite so fasziniert von Kannibalenfilmen. Ich mag auch das Green Inferno von Eli Roth so gerne, einer der moderneren Horrorfilme, die sich diesem Genre widmen. Aber dieser Film und das Unangenehme daran ist für mich immer noch, dass er so gut gemacht ist, aber halt so unter so grausamen Bedingungen entstanden ist. Es geht also darum, dass ein Film gefunden wird, also ein vermeintlicher Film, das ist der Film in Film, eines Drehteams, das sich in den Dschungel begibt, den südamerikanischen Dschungel, und die sind dorthin gegangen, um einen Stamm kennenzulernen, der im Verborgenen lebt, der sich dann als Kannibalen dann halt herausstellt und dann zeigt, wie sämtliche Mitglieder des Teams, des Drehteams dann auf bestialische Weise umgebracht werden.
Kurz und gut, also so wie wir es aus Tim und Struppi etwa kennen.
Stimmt, ja.
Ja, also ich, du wünschtest, du hättest den Film nicht gesehen. Ich habe den Film nicht gesehen, habe noch nie von ihm gehört, nicht auf Video gesehen. Der muss ja indiziert gewesen sein, 1980, oder?
Ja, ja, also, klar. Man kann ihn lustigerweise, man kann ihn auf YouTube lustigerweise sehen. Ja, man muss ihn da einfach nur eintippen. Obwohl, was heute, trotzdem, ja, aber, was aber trotzdem nicht in Ordnung ist, weil er einfach immer noch zu brutal ist. Es gibt auch irgendwie so eine Zusatzsequenz, die es, glaube ich, bis heute nicht gibt. Die heißt irgendwie Less Road to Hell oder Road to Hell, wo dann so echte, wirklich echte Tötungen gezeigt werden im Laufe der Weltgeschichte. Und klar, also der Regisseur Deodato hat immer zu seiner Verteidigung vorgebracht, dass er letzten Endes nur abbildet, was wirklich passiert. Und wenn die Leute drauf reinfallen, was er da zeigen will, die Tötungen und die Ermordung, dann sei das halt nur der Spiegel dessen, was die Menschen daran sehen wollten. Ist natürlich, also was das Inszenatorische mit den Menschen angeht, meinetwegen begründet. Also wenn wir als Zuschauer tatsächlich glauben, diese Frau da wird gefoltert und dann gepfählt, dann sind wir auf seine Effekte drauf reingefallen. Aber dass sowohl er als auch seine Schauspieler es mitgemacht haben, echte Tiere, gefährdete Tiere wahrscheinlich aus dem Regenwald umzubringen, ja, ist eigentlich unverzeihlich. Ist wirklich unverzeihlich.
Das ist es allerdings. Und natürlich gibt es auch eine Verantwortung für das, was überhaupt gezeigt wird. Oder ist natürlich die Frage auch danach, weshalb das gezeigt wird. Dies hier klingt doch nach Sadismus oder nach dem Weiden an den Schrecken, ne? Am Nackten und Zerfleischten und Kannibalismus. Also die Faszination am Schaurigen und am Grausamen. Aber ich weiß, damals noch mehr als heute wurde oft gesagt, hast du den Film auf Video, oder der Rönne, der hat zu Hause den Schocker, der ab 18, und hat den entliehen. Wir treffen uns am Nachmittag und schauen den Film. Allerdings waren es doch meistens Cheech und Chong und Monty Python.
Ja, ich frage mich halt nur, wie man, also jeder gut gemachte Horrorfilm hat natürlich immer die sogenannte sozialkritische Komponente, so wie man bei Dawn of the Dead sagt, okay, da geht es um den Menschen, der im Einkaufszentrum dann irgendwie in den Kapitalismus zurückkehrt und als stumpfer Zombie dann rumläuft, aber diesen Film dann sozusagen als Sozialkommentar irgendwie zu verstehen auf die moderne Welt und die Ausbeutung indigener Völker und dass es nicht okay ist, in ihre Lebensräume einzubringen, das war mir halt in Anbetracht der dafür gewählten, ja fast schon gewaltpornografischen Mittel einfach immer, ja, immer zu hart. Das geht einfach nicht.
Einige Jahre später gab es dann ja John Borman, wie heißt der Film? Das ist
Smaragdwald.
Ja, das Smaragdwald. Und da wurde sozusagen seriös verhandelt, da werden die indigenen Völker gezeigt, da wird der Regenwald gezeigt, da wird der Staudamm gezeigt, da wird gezeigt, wie die Wälder gerodet werden und so weiter. Und das alles ernsthaft. Also hier ist es ja erkennbar Exploitation. Aber so über Exploitation, auch darüber, wir sprachen ja kürzlich über American Werewolf von John Landis. John Landis hat einiges zu Exploitation zu sagen. Das ist natürlich ein Genre, das nach eigenen Gesetzen funktioniert und sich ja auch an eine ganz kleine, wie Gore etwa, an eine ganz kleine Gemeinde wendet.
Okidoki. Nun,
es fällt mir schwer,
ja,
hier den Übergang zu finden zum nächsten Film, nämlich American Gigolo. American Gigolo von Paul Schrader. Schrader hat das Drehbuch geschrieben zu Taxi Driver, einige andere Drehbücher, hat dann begonnen, selbst Filme zu inszenieren, darunter Hardcore 1980 mit George C. Scott. Entschuldigung, 1979, ja, ein Jahr vor Gigolo. Also in schneller Folge. Davor war, glaub ich, Blue Collar mit Harvey Keitel 1978.
Hardcore war übrigens auch kein guter Film. Also das hat mich auch mal davon abgehalten, mir American Gigolo anzugucken, weil er direkt davor kam. Und George C. Scott ja in der Rolle des Vaters, der seine in die Pornobranche abgestiegene Tochter zu retten, immer so ein bisschen aufgesetzt vorkam. Aber egal, das nur so nebenbei.
Ja, also Hardcore verhandelt sozusagen Schraders eigene Biografie. Also kam aus einem Mormonenhaushalt im Mittleren Westen, ich weiß nicht, Michigan, Wisconsin. Und George C. Scott spielt diesen redlichen, spießigen Vater, dessen Tochter nach Los Angeles flieht und sich von zu Hause absetzt, also den rigiden Gesetzen dieses verschneiten Dörfchens. Und er reist der Tochter dann hinterher und gerät in die Spelunken von Los Angeles und in die Porno-Bars, engagiert einen Detektiv, ist in einem Motel abgestiegen und findet dann schließlich seine Tochter, die in einem Sexshop arbeitet.
Ja, aber die Pornowelt, die sieht ja so, ganz kurz nur, die Pornowelt, die ist so doof dargestellt, als hätte Schrader davon keine Ahnung. Also diese lachhafte Szene, in der George C. Scott sich so ein Schnurrbart aufsetzt, so eine Zuhälterkette umlegt und dann noch so eine Lederjacke und dann so Castings durchführt, als wäre er so ein Pornoboss, das sieht wirklich so aus, als hätte jemand von Disneyland sich überlegt, wie ein Porno. Na, egal.
Reden wir über Wreck-N-G. Also, ich habe vorhin Mormonen gesagt, das stimmt natürlich nicht, sondern ich glaube, Quäker, stammt aus einem Quäker.
Quanon.
Jedenfalls, nein, entschuldige, jetzt weiß ich, mach viele Fehler heute, Calvinist, also die Eltern waren Calvinisten und er durfte nie Filme sehen, er durfte nie ins Kino gehen und er durfte nicht Fernsehen, es gab gar keinen Fernseher. So, und zwar, bis er zur Universität ging und dann ausbrach und in Los Angeles Drehbuchautor wurde, ganz schnell mit Erfolg in der Gruppe um John Milius, um George Lucas, Steven Spielberg und natürlich Scorsese, für den er an Taxi Driver geschrieben hat, also sein größtes, berühmtestes Drehbuch. Und so, er geriet dann naturgemäß auch in Versuchung Drogen, hat zu der Zeit seine Drehbücher mit Kokain geschrieben, Nächte hindurch an den Drehbüchern geschrieben, und der Dealer brachte dann immer neuen Nachschub an Kokain. So, American Gigolo ist ein Film, der auch von Drogen handelt. Richard Gere spielt diesen Gigolo. Ein Mann für gewisse Stunden heißt der Film, glaube ich, im deutschen Untertitel.
Viel bekannter im deutschen
Titel. Ein Mann für gewisse Stunden. Aber davor steht, glaube ich, American Gigolo. Jedenfalls ist der Originaltitel American Gigolo, und darum geht es. Ein Callboy, elegant gespielt von Richard Gere in eng geschnittenen Anzügen, der also als so eine Art Walker ist, aber nicht nur ein Walker, sondern auch ein Mann fürs Bett. Und der wird von sehr, sehr reichen Frauen in Beverly Hills, Brentwood, engagiert. Meistens in Hotels, auch in Privatvillen, fährt im offenen Auto durch die Gegend, macht seine Übungen an der Turnstange in seinem Apartment und genießt das Leben. Er gilt aber allgemein als arrogant, also unter denen, die seinesgleichen sind. Und er ist auch nicht bei manchen Frauen nicht mehr beliebt, mit denen er früher zu tun hat. Oder manche sind beleidigt, einige sind eifersüchtig. Er hat aber vor allem eine Gönnerin, die um einiges älter ist. Und Lauren Hutton spielt. Die ist, glaube ich, sozusagen die Zuhälterin oder die Agentin, die ihm...
Dürfte ja damals auch nur höchstens 10 Jahre älter gewesen sein.
Ja.
Als er, ich weiß noch, ich habe von dem Film zum ersten Mal, ich habe ihn nicht gesehen, nicht zum ersten Mal gehört, aber ich habe mich damit wieder mehr oder weniger als jemand, der nicht gesehen hat, weiter beschäftigt. Als letztes Jahr das Buch rauskam von Bret Easton Ellis, White, und dann schreibt er den Film ja sehr, sehr lüstern und ausgiebig, und wie sehr diesen Film als typischen 80er-Jahre-Film, als positiven typischen 80er-Jahre-Film behandelt. Ich finde es ja immer so ein bisschen aufgesetzt, wenn jemand sich, er lobt ja auch Richard Geres schauspielerische Leistung über den Klee, weil er der Auffassung ist, dass Richard Gere gar nicht erkannt hat, wie gut er in diese Rolle des glatten und persönlichkeitsfreien Menschen irgendwie passt. Das ist immer so patriarchalisch, wenn irgendwie ein Kritiker jemanden besonders lobt, weil er zu dumm ist zu erkennen, dass er nicht gut schauspielern kann und gerade deshalb gut schauspielt. Das ist ein typischer Bret Easton Ellis um die Ecke gedachter Move, der auch nur zeigen soll, wie entgegengesetzt er gegenüber allem eigentlich denkt.
Also Richard Gere hat das sicher erkannt, er hat sicher bemerkt, dass die Rolle auf Maß geschneidert für ihn ist, und er wurde von Schrader natürlich genau so eingesetzt. Deshalb ist der Film so gut. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass Ellis den Film nicht so sehr schätzt, jedenfalls nicht so sehr wie deutsche Filmkritiker. Er lobt Gier mehr als den Film. Ich glaube, er schreibt sogar, dass er nicht mal Schrader glaubt, dass das ein vollkommen gelungener Film ist. Aber das will ich nochmal nachlesen.
Hast du diesen einen Film gesehen, den er mit Schrader zusammen gemacht hat, Bret Easton Ellis?
Ja.
Wie heißt der noch?
The Canyons.
Der ist total schlecht. Also es gibt so Filme von Schrader, die total gehaltvoll sind, wie First Reformed, über den wir auch schon gesprochen haben, oder halt, wo er sehr gute Drehbücher gemacht hat, wie Taxi Driver, und dann dreht er teilweise auch totalen Short. Also man sieht irgendwie, hat er diesen Exorzisten gemacht, glaube ich, einen der Exorzistenfilme mit Rennie Harlin, das war, glaube ich, eher
ein Doppelpack. Redux, also die Vorgeschichte.
Und The Canyons ist ein Film, wo man genau weiß, der kann ein total gutes Drehbuch haben, aber ist total schlecht inszeniert, mit Lindsay Lohan und diesem Pornodarsteller, der den Künstlernamen James Dean trägt mit 2 E, der total schludrig inszeniert ist. Also wie so ein TV-Film einfach auch.
Ja.
Also Schrader, ich weiß gar nicht, wie das passieren kann, dass man zwischen solchen Extremen sich hin und her bewegt.
Naja, also Gigolo ist zwar ein extrem stilisierter Film und er gilt sozusagen als erster Film der 80er Jahre. Ne? Und man sagt ja, wir sprechen demnächst natürlich über Raging Bull. Raging Bull, der letzte Film der 70er Jahre, ist, glaube ich, im Dezember 1979 schon in die Kinos gekommen oder wurde fertiggestellt oder in den ersten Monaten in den ersten Wochen 1980. Und American Gigolo ist der erste Film der 80er Jahre in der Ästhetik, die dann in Hollywood das ganze Jahrzehnt prägte. Also die Vorstellung von Los Angeles, wie die Villen gezeigt werden, wie die Hotels gezeigt werden, die Hotelzimmer, die Bars, wie die Autos gezeigt, die Swimmingpools, so. Und das Tranquile, dieser Stimmung, das Unwirkliche, so wie Richard Gere sich überhaupt nicht da ist. Und er wird mit einem Mord in Verbindung gebracht und er hat kein Alibi und muss sich ein Alibi verschaffen. Und es liegt die Vermutung nahe, dass sich eine seiner früheren Kundinnen an ihm rächen will. Und er weiß nicht, wer das ist. Er weiß nicht, weshalb. Ein Detektiv spürt ihm nach, also ein Kriminalkommissar, der ihn nicht leiden kann. Das merkt man sofort. Das kann ich nicht sagen.
Also nicht wichtig, okay.
Ist kein berühmter Schauspieler. Aber so, der ist die Nemesis und der sitzt immer schon im Café und geht ihm hinterher und trifft ihn immer wieder. Und der glaubt, dass Gier schuldig ist. Und wenn nicht, dann verdient er trotzdem eine Strafe, weil er so arrogant und großmäulig ist. Und am Ende merkt Gier, dass er keinen einzigen Freund hat, außer einer älteren Witwe. Und die will sich dann mit ihm auch nicht mehr sehen lassen. Und der bekommt keine Aufträge mehr. Und er geht dann auch vergeblich zu Lauren Hutton und sagt, kannst du mir nicht helfen, aber du hast doch Möglichkeiten und gib mir doch das Alibi und sagen, nein, weißt du, du bist mir einfach zu blasiert. Du hast immer gedacht, du kommst damit durch, du hast alle fallen gelassen, jetzt brauchst du Hilfe. Und ich mag dich einfach nicht. Mag dich einfach nicht mehr. Oder möglicherweise hat sie ihn nie gemacht. So, und das ist der entscheidende Moment des Films, wenn er tief fällt und merkt, dass er aus dieser Verstrickung nicht mehr entkommt. Und um eines noch zu sagen, der Film wurde von deutschen Filmkritikern, und zwar seit der Zeitschrift Tempo, die Ende der 80er Jahre, 1989, im Dezember 1989 eine Ausgabe gemacht hat mit den Filmen der 80er Jahre, wird über alle Maßen geschätzt. In der Ausgabe ist es, glaube ich, wird der Film als zweitbester unter 100 Filmen der 80er Jahre geführt.
Das Problem ist, genau, das ist gut, dass du das erwähnst, denn der erste Film, das erste Jahr eines jeweils neuen Jahrzehnts, taucht auch oft nicht auf in den besten Listen des Jahrzehnts. Also das Kinojahr 1990 spielt in den besten Filmen der 90er selten eine Rolle, so wie das Jahr 2000 in den besten Filmen der Nullerjahre selten eine Rolle spielt. Also das ist ein Jahr der Dekade, das oft vernachlässigt wird, vielleicht weil die Leute diesen Umschwung einfach auch meistern müssen, des alten Jahrzehnts ins neue. Aber das American Gigolo als Erfindung der 80er damit reinkommt, ist schon toll, dass es da eine Erwähnung findet. Gut, machen wir weiter mit einem Film, den ich ausgesucht habe. Unsere aufmerksamen Hörer wissen, dass wir über den schon gesprochen haben, aber wir wollen trotzdem mal ganz kurz anreißen, denn er ist nun mal einer der prägenden Filme des Jahres 1980 gewesen. Das wird jetzt nochmal deutlicher, da auf Blu-ray nochmal rausgekommen ist, nämlich Flash Gordon. Was? Den haben wir vor, glaube ich, 2 Monaten nochmal besprochen. Deswegen werden wir ihn nicht in der gleichen Ausführlichkeit nochmal würdigen. Da empfehlen wir nochmal die spezielle Folge, die wir dazu aufgemacht haben. Mir bleibt er halt immer präsent, weil mir als Musikredakteur einfach Brian May immer so präsent ist, der jetzt irgendwie mit Queen nochmal ein Live-Album gemacht hat. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie toll es ist zu hören, wie er Piano spielt. Flash Gordon. Man kennt ja dieses Musikvideo, in dem alle 4 Musiker praktisch so wie in einem Tonstudio zu dem Film auf der Leinwand quasi live das Flash-Theme anspielen. Und Brian May, Making-of dieser neuen Blu-ray, haut da nochmal auf die Tasten und zeigt, dass er eigentlich auch derjenige gewesen ist, der das so erfunden hat. Ich glaube, dass es ein May-Song ist und kein Mercury-Song ist. Mhm. Was ist dir noch in Erinnerung geblieben?
Also, wir haben sehr ausführlich über die neue Edition des Films gesprochen. Es ist kein Film, der für seine Handlung in Erinnerung bleibt, aber für die Ästhetik, für die Kulissen, für die diesen merkwürdigen Trash der Ausstattung und wird als Camp hoch verehrt, heute mehr als damals. Ich weiß nicht, von englischen Kritikern wird der Film, glaube ich, sogar geschätzt und der war damals in England auch ein Erfolg. Aber
nur in England ein Erfolg, in den USA nicht. Ja, genau, er war sogar, er lief in England erst 1981 an, überholte dort aber tatsächlich Jäger des verlorenen Schatzes, den Spielberg-Film, über den wir dann im Jahr 1981 nochmal sprechen. Und ja, also es ist ein Film, klar, es ist mal so ein bisschen wie eine Phrase zu sagen, der über die Jahre wächst, aber so wie du auch gesagt hast, gerade die Ausstattung und die Tatsache, dass man versucht hat, einen bunten Gegensatz zu machen zu dem eher düsteren, das Imperium schlägt zurück, auch wenn man gar nicht wusste, wie das Imperium aussehen würde, weil beide Produktionen natürlich voneinander getrennt sind und so weiter. Aber ich glaube, wer sich einen Überblick schaffen will über Science Fiction, wie es im Jahr 1980 erschaffen wurde, der kann das an diesen beiden Filmen sehr gut festmachen. Man hat ein Drama neuerer Art, den klassischen zweiten Akt eines Dreiakters wie das Imperium, aber nach diesem Campenfilm, der auf Rot- und Goldtöne setzt, von einem Comichelden, der in den 30er Jahren groß war. Gut, aber ich würde sagen, ja, zu Flash reicht das erstmal, ne?
Ja, wir müssen auf den entsprechenden Podcast verweisen. Genau, also wir haben auch über das Serial in den 30er Jahren gesprochen, Buster Crabby. Habe ich übrigens mir daraufhin gekauft, diese Two-Reelers hießen sie, glaube ich, die im Kino liefen. Und das waren eine Reihe von Filmen, angefangen 1936, glaube ich. Also das kann man sich auch noch anschauen. Und ist auch eine sehr gute neue Edition mit lauter Dokumentation, insbesondere die Geschichte des Hauptdarstellers, die hattest du vor in dem Podcast ausführlich geschildert.
Sam Jones, ja, eine ganz, ja, ganz tragische Figur, ne, der in so einer Mischung aus schlechtem Berater, möglicherweise auch Kokain und einfach der Tatsache und einem Streit, dass man sich mit Dino De Laurentiis niemals anlegen sollte, total gefallen ist danach. Es kam vieles zusammen, er hat sich davon als Schauspieler auch nicht mehr erholt, als Footballer war er eher nicht mehr im Einsatz mit Ende 20. Und der aber jetzt auf Conventions und in Making-ofs und auch in Ted 2, dieser Komödie mit Mark Wahlberg, ja, sehr selbstironisch damit umgehen kann. Also ich bewundere solche Leute, die geahnt oder gedacht haben müssen, sie könnten Filmstars werden, aber dann fallen und nicht mehr hochkommen, dass sie da heute noch, jetzt müsste er Mitte 60 sein, so damit umgehen können.
Ja, aber ich glaube, er ist Motivationstrainer geworden, hat das Film dann auch
so,
nachdem,
okay,
er, ja, nachdem er endgültig pleite gegangen war und nach schwierigen Jahren wurde er sozusagen wiedergeboren und vertritt jetzt, also spricht Menschen Mut zu, die bei ihm Kurse buchen und da wird er kultisch verehrt. Also diese Dokumentation ist hochinteressant. Mhm. Nun zu einem,
ja, zu einem weiteren Film von,
zu einem Film, den
von Arne,
ich ausgesucht habe.
Ja.
Genau genommen zwei Filme, Brubaker und Ordinary People.
Kannst du dir vorstellen, sorry, dass ich jetzt sofort unterbreche, vielleicht können wir mit Ordinary People anfangen, weil, also kann man sich das irgendwie, wie kann man sich das erklären? Es erfolgt natürlich den Oscar-Gesetzen, dass dieser Redford-Film gewinnt, aber ein Film, der Ordinary People heißt, gewinnt gegen den, ja, Film Raging Bull. Das ist ja totaler,
ja,
Wahnsinn. Das ist wie Forrest Gump gegen Pulp Fiction.
Naja, also damals war Scorsese noch nicht der Scorsese, aber Redford war Redford, der Schauspieler, der in den 70er Jahren keinen Oscar bekommen hat für keine einzige Rolle. Aber Liebling von Hollywood, der auch als Produzent unter anderem von All the President's Men berühmt war. So, und man wollte, das war wahrscheinlich die Überlegung, man wollte etwas für Redford tun, man wollte ihn ehren. Nun hat er zum ersten Mal einen Film inszeniert, ne? Er hat natürlich bei Sidney Pollack gelernt, hat diesen Film mit Timothy Hutton in der Hauptrolle und dem von ihm bewunderten Donald Sutherland, diesen Film gedreht und hat sofort den Oscar bekommen, der ihm verweigert wurde als Schauspieler. Scorsese war natürlich schon für Taxi Driver im Gespräch, sicher nicht für New York. Und bei Raging Bull waren die Wetten natürlich, Scorsese wird den Oscar gewinnen, die Schwarz-Weiß-Fotografie, De Niro, alle sprachen von den 25 Kilogramm, die De Niro angefuttert hatte. Davon war allerdings mehr die Rede als etwa vom Drehbuch und von dem Film und von Jake LaMotta, der seine Autobiografie geschrieben hat und von dem der Film handelt. Ne? Aber jeder ging davon aus, dass Raging Bull gewinnen wird, oder jedenfalls diejenigen, die sich mit Kino auskannten, und hat nicht gewonnen. Aber was ist Ordinary People für ein Film? Das ist ein kleiner Film, der von einem Jungen handelt, ein Schwimmer, der eben in einer, wie man glaubt, normalen Familie aufwächst. Aber sein Bruder ist ums Leben gekommen bei einem Segelunglück, und Timothy Hutton gibt sich die Schuld daran. Er kann das nicht vergessen, dass er den Bruder nicht retten konnte. Seine Mutter ist perfektionistisch, will die perfekte Mutter sein, und man spürt aber so eine gewisse Distanz zwischen ihm, zwischen dem Sohn und der Mutter, und der Vater versucht zu vermitteln. Tatsächlich ist die Mutter eigentlich hysterisch. Sie hat das nie verwunden. Und zugrunde liegt wohl, und das ist auch Timothy Huttons Vermutung, dass die Mutter den anderen Sohn lieber gemocht hat. Ihr Lieblingssohn ist gestorben, und sie ist jetzt mit dem jüngeren Sohn geblieben. Und der Vater spürt das womöglich auch, und seit dem Tod des Sohnes ist zwischen beiden auch Distanz. Der Vater versucht es zwar zu vermitteln, aber es gelingt ihm nicht, und so. Und die Familie bricht dann vollkommen auseinander. Also die Mutter kann das alles nicht mehr ertragen und verlässt schließlich den Vater. Der Junge ist in psychiatrischer Behandlung, geht immer zu einem Arzt, einem ziemlich unkonventionellen Psychologen, Psychotherapeuten, der sich mit ihm auseinandersetzt und ihn eigentlich auch beherbergt.
Wie so ein Richard Ford-Roman, also Zerfall der Mittelschicht, Akademikerpaare, die sich von ihren Kindern entfremden. Ein klassisches amerikanisches oberes Mittelschichtsthema, ne, würde man sagen. Also, von wem war die literarische Vorlage nochmal?
Ich weiß nicht, ob das ein bekannter Roman war.
Ich meine, dass es eine Adaption war. Gut, ist ja egal.
Müssen wir selber nachgucken. Ja, aber kein berühmter Roman eines großen Schriftstellers. Es wirkt natürlich literarisch. Also der Sohn hat eine Freundin, die ihrerseits, die er kennengelernt hat. Er hatte einen psychiatrischen Aufenthalt und ist jetzt eigentlich zurückgekommen, und man glaubt, er könne sich wieder einleben und er könne wieder zur Schule gehen. Und dieses Mädchen, das er damals kennengelernt hat, das trifft dann jetzt noch wieder. Und sie geht dann aber, glaube ich, freiwillig in die Klinik, ins Sanatorium zurück. Und er erfährt eine Weile später, dass sie sich umgebracht hat. Also das ist ein Film, der wenig Hoffnung lässt. Die Hoffnung am Ende ist, dass im herbstlichen Garten der Vater und der Sohn sitzen, die sind allein zurückgeblieben. Ne? Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass ein so melancholischer Film den Hauptpreis bei den Oscars gewinnt. Gegen den allerdings auch nicht fröhlich stimmenden Raging Bull.
Ich wollte gerade sagen, es war letztendlich ein Zweikampf zwischen den beiden. Viel mehr hätte es ja in dem Film ja nicht geben können. Aber du hast ja noch einen weiteren Redford rausgesucht.
Ja, ja. Der sei nur kurz erwähnt. Der kam, glaube ich, etwas früher ins Kino. Ist auch ein Film der späten 70er Jahre. Wurde ja auch 1979 gedreht. Brubaker ist die Geschichte eines berüchtigten Gefängnisses und dessen Wärter, eines Reformers, gespielt natürlich von Robert Redford, der, also es stellt sich heraus, dass er nicht nur Zwangsarbeit gemacht wurde, dass die Insassen dieses Gefängnisses schikaniert wurden und dass einige auch erschossen wurden auf einem Feld, wo sie vergraben wurden. Und Redford lässt dann, als das bekannt wird, lässt sie exhumieren und lässt auf dem Feld graben und da finden sich dann all die Skelette. So, und natürlich sind die Stadtväter dagegen, dass da aufgeräumt wird und gegen seine reformerischen Methoden, dass etwa eine Gefängnisverwaltung gegründet wird, also Selbstverwaltung der Gefangenen und Redford beruft Konferenzen ein und will alles ändern und er muss also gegen die reaktionären Kräfte in der Stadtverwaltung angehen, findet natürlich eine Reformerin im Kollegium dort, mit der er dann sich auch privat einlässt. Das ist von Stuart Rosenberg inszeniert, ein Film, der ein so ungeheuer hoffnungsfroh stimmt. Am Ende wird Redford zwar relegiert, er wird entlassen, aber natürlich stehen am Zaun alle Gefangenen und einer fängt langsam an zu klatschen und alle fallen ein. Es erinnert etwas an Chicago 7. Ja. Wir haben uns kürzlich darüber amüsiert und hier hauen dann alle auf Pfannen und er steigt langsam in sein Auto.
Noch besser ist ja der Klatscher, den man zuerst gar nicht gesehen hat und der dann anfängt, also der dann aus dem Hintergrund ins Bild kommt, weil man gar nicht gewusst hat, dass man beobachtet wurde. So ein bisschen wie die drei, die bei In the Beach von Danny Boyle den Wasserfall runterspringen und dann irgendwie sehen, dass sie dieses gefährliche Manöver überlebt haben und dann von einem der Beach-Insassen. Naja, wir haben einen Film haben wir noch, den ich ausgesucht habe, den wir kurz mit einem Musiktitel einspielen. Das war Adagio for Strings von Samuel Barber, das Stück, das sich David Lynch geborgt hat für den ergreifenden Schluss seines Meisterwerks Der Elefantenmensch, als sich John Merrick für ein letztes Mal hinlegt und nicht mehr aufwacht. Wir haben über den Film ja auch schon mal gesprochen, deswegen werden wir den auch relativ kurz abhandeln und empfehlen, sich, ich glaube, wir haben über eine Stunde über den Elefantenmenschen geredet. Damals, der auch in der Edition neu erschienen, sehr sorgfältig kompilierten Edition mit vielen Extras. Das war 1980 David Lynchs zweiter Film. Er war damals erst 34 Jahre alt, hat sofort 8 Oscar-Nominierungen bekommen, dafür in den wichtigsten Kategorien Regie, Hauptdarsteller John Hurt, als auch Film und Drehbuch. Mel Brooks hat ihn damals unter die Fittiche genommen, mit dem er allem Anschein nach sehr viel besser zurande gekommen ist als mit Dino De Laurentiis. 4 Jahre später in Dune. Dies Adagio for Strings wird also am Ende eingespielt, als sich der Elefantenmensch zur Ruhe bettet und weiß, dass er durch die Art und Weise, wie er sich ins Bett legt, an seinem eigenen Kopfgewicht ersticken wird. Was sagt die Mutter am Ende nochmal? Nothing ever dies. Oder ja, so, ne? Ja. Und erinnert nochmal daran, dass nichts im Leben umsonst gewesen ist und dass die mütterliche Liebe, das ist ja das eigentlich Traurige in dem Film, dass er ausgesetzt wurde und nie wirklich gewusst hat, was mit seiner Mutter ist. Es wird ja, glaube ich, auch nie wirklich geklärt, ob sie gestorben ist oder ob sie ihn einfach hergegeben hat oder so. Naja, es ist.
Ja, ob sie Prostituierte war oder dergleichen.
Es ist,
weshalb sie ihn abgegeben hat.
Ich hatte letztens nochmal so aus Spaß in Carnival Row mal reingeguckt. Das ist diese affige Sci-Fi, diese Fantasy-Serie auf Amazon Prime mit Cara Delevingne, wo es darum geht, dass irgendwie aussätzige Fäden und Zauberwesen Menschen zusammenleben müssen. Und da siehst du auch viel Dampf, so Steampunk-artiges viktorianisches Zeitalter. Da sieht man auch mal, wie allein die Effekte des Elefantenmenschen mit Maschinen, also Lynch liebt ja auch Maschinen und Öl und Schwärze, was es auch in großem Maße auch in der dritten Twin Peaks-Staffel zu sehen gibt, das liebt er ja. Und das konnte er nach Eraser im Elephant Man zum ersten Mal so ein richtiger Schwarz-Weiß-Pracht vorführen.
Hm. Ja, ihm wurde freie Hand gelassen. Er kam nach England, der sah, damals gab es noch viktorianische Häuser, auch dieses aufgelassene, aufgegebene Krankenhausgelände. Und da hat er sofort erkannt, dass er in den Räumen inszenieren könnte und war fasziniert vom Viktorianischen und hat diese die Fabrikhäuser und die Schlöte und die Hinterhöfe und Schlachthöfe da besucht. Das stand damals alles noch, er sagt in der Dokumentation, in den Interviews dieser wunderbaren Edition, die wir vor einigen Monaten besprochen haben, also Verweis auf den Podcast zum Elephant Man, dass er das wenige Jahre später, dass alles schon nicht mehr da war. Also er hat, ist ein Film, der zwar in der Vergangenheit spielt und dennoch holt er, also in einer doppelten Vergangenheit sozusagen, wenn man es heute sieht, ist es insofern nostalgisch, als das, was 1980 oder 1979 in London noch zu sehen war, es wenige Jahre später dann auch schon nicht mehr gab, nämlich die Ruinen, die Überbleibsel des Viktorianischen und das natürlich für den Mittelwestler, den Amerikaner David Lynch, alles vollkommen neu und faszinierend.
Wenn du das mal vergleichst mit American Werewolf, wie sich John Landis, der Amerikaner, Großbritannien, also Schottland und London so angenähert hat mit den touristischen Höhepunkten, während David Lynch ja eher diese weihevolle Perspektive aufs Historische gewählt hat. Mhm. Und das nicht, also er hat ja die Engländer zu keiner Zeit, gut, es hätte so nicht in Paris spielen können, es musste natürlich London sein, die Standesdünkel, die Gesellschaftsunterschiede und so weiter. Aber es hätte auch ein Brite so drehen können. Das war keine touristische Perspektive, die er da gewählt hat. Es hätte auch ein englischer Film sein können.
Ja,
im Gegensatz zu
American Werewolf. Er hat sich sozusagen anverwandelt oder dass er war sofort in seinem Element. Also alles, was sozusagen gotisch ist, alles, was irgendwie schaurig, gruselig, Märchen und traumartig ist, da fühlt Lynch sich wohl. Er hatte ja vorher Razorhead inszeniert, viele Jahre, hat Kurzfilme gedreht, hat experimentiert, er hatte damals erkannt, seine Malerei, das Filmen ist für ihn, das Filmen sind bewegliche Gemälde. Also das war seine Absicht. Und hier ist die Schwarz-Weiß-Fotografie ein einziges großes Gemälde. Dazu natürlich die Maske des Elephant Man, die stundenlang John Hurt appliziert wurde.
Das ist ein Verständnis von Kunst. Das ist ein Verständnis von Kunst, das wir uns nicht vorstellen können, denn David Lynch hat sehr glaubhaft immer wieder versichert. Also ich sag mal so, aus meiner Perspektive, wenn ich Folgendes könnte: Musik machen, singen, malen und Filme drehen, dann wäre für mich klar, dass Filme drehen, also das Dasein als Regisseur, das Hochwertigste ist aus meiner Perspektive. Für Lynch war das nie so. Er hat gesagt, ja, ich habe Filme gedreht, weil ich in dem Moment erkannt habe, dass der künstlerische Impuls, den ich habe, oder das Gefühl, das ich umsetzen will, am besten durch einen Film geht. Deswegen hat er viele Jahre auch keine Filme gemacht, weil er gesagt hat, ich fühle mich gerade eher danach, mich als Maler zu verdingen. Oder ich fühle mich jetzt danach, ein Hausalbum aufzunehmen. Also er hat nie die Profession verfolgt, die nach allgemeiner Sicht, nicht nur nach meiner, auf dem Gipfel steht, sondern das, was seinem künstlerischen Gefühl entspricht. Mhm. Nur so kann man irgendwie 15 Jahre lang keinen Film machen und dann mit Twin Peaks 3 als Fernsehserie halt irgendwie zurückkehren. Das ist schon auf einen freiheitlichen Gedanken, der sehr beneidenswert ist.
Ja, also er hat natürlich als Maler begonnen und hatte nicht, also war immer fasziniert vom Kino natürlich, hatte Fernsehen gesehen, was man in Twin Peaks, nicht nur in Twin Peaks beobachten kann, auch in Wild at Heart und so weiter, die Soap Operas und die Filme der späten 50er Jahre, die Melodramen, die er geliebt hat. Und er wollte zur Filmhochschule, hat dann ein Stipendium bekommen, wurde aufgenommen und lebte, glaube ich, 2 Jahre dann in einem ihm zur Verfügung gestellten Studio, mehr oder weniger ganz allein, ist gar nicht mehr rausgegangen und hat dann an Eraserhead gearbeitet. Er hatte dann also eine Privilegierte, war Mitte 20 etwa, oder Ende 20, da hatte er privilegierte Möglichkeiten, seine Träume zu verwirklichen. Als er dann also nach England ging, als er den Auftrag für den Elephant Man bekam, da war das die große Chance. Und er sagt, ein Freund hat ihm das Drehbuch gegeben und da waren noch 1 oder 2 andere Entwürfe, andere Drehbücher. Und der Freund sagt, ich will dir etwas vorschlagen. Hier ist das eine. Hier habe ich ein Drehbuch, das heißt Elephant Man. Und Lynch sagt, er musste gar nicht draufschauen. Er hatte Elephant Man gehört, sah die erste Seite und er hat nach den anderen Projekten nicht mehr gefragt. Er wusste, so er wird Elephant Man machen. Mel Brooks hat ihn unterstützt, hat es finanziert, war vollkommen überzeugt von ihm.
Deswegen hat auch die Rückkehr der Jedi-Ritter abgelehnt, wahrscheinlich. Also, er hat ja, wie gesagt, Lucas hat ihm die ganzen Puppen gezeigt und diese Tierchen in seinem Privatatelier und wäre dann so abgeturnt gewesen. Bei Dune, guck mal, er hat ja Dune zum Beispiel auch da auch aus so einer Impulsentscheidung auch zugesagt, weil ihn hat so das Wasser des Lebens, also die giftigen Ausscheidungen der Sandwürmer so interessiert, Wassertropfen, Höhlensysteme, also nicht irgendwie so Militärkampfschlachten im Weltraum oder irgendwie der Kampf zwischen Imperialisten und den Fremen, sondern es ging da wirklich so um die Düne, die Welle, das Wasser, das Wellensteg, also ein Zugang, den man überhaupt nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass so einer in Hollywood auch nur eine Chance gehabt hat. Mhm. Aber gut, da reden wir auch noch im Jahr 1984 wahrscheinlich, nee, 84 haben wir schon gedacht, wir haben schon über Dune geredet. Danach kommt 81.
Ich weiß nicht, ob wir über Blue Velvet haben wir auch schon
aber gesprochen. Auch schon.
Also wir haben nun alle Lynch-Filme der 80er Jahre.
Es kommt aber noch ein zweiter Teil des Jahres 1980. Es gibt noch einige Filme, die wir besprechen müssen. Und das machen wir dann als nächstes.
Ja, Raging Bull.
Unter anderem.
Ja, vielen Dank.
Ja, bis bald.
Bis demnächst.